Wie wir leben wollen. Das monatliche Diskussionsformat zu Fragen der praktischen Lebensführung. Redaktion: Patrick Huemer, Heinrich Pahn und Clemens Maaßer am Mikrofon. Aufgezeichnet im Spielraum für alle, für das Freie Radio Innsbruck, Freirad.
Ich darf euch alle willkommen heißen. Mir kommt schnell die Aufgabe zu, ein paar einleitende Worte zu machen, irgendwie zum Thema und zur Veranstaltung oder zur Veranstaltungsreihe eigentlich. Ich weiß nicht, wie vielen das bewusst ist. Wir haben eigentlich vor, das öfter zu machen. Wir verwenden den Titel, wie wir leben wollen, und zwar in möglichst allgemeiner Form. Wir stellen fest, dass das eine gewissermaßen Grundfrage ist, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn man Fragen unterschiedlichster Art angehen möchte. Als Philosophiestudent kommt mir da natürlich sofort Kant in den Sinn, der die drei Grundfragen formuliert hat: Was kann ich wissen, also Erkenntnistheorie, was soll ich tun, so moralphilosophische Grundlagen, und auch was kann ich hoffen. Ein bisschen schwieriger auszumitteln, was damit genau gemeint war, aber das waren für ihn die drei Grundfragen des menschlichen Denkens und auch der Philosophiegeschichte. Und auch er meinte, eigentlich lässt sich das alles zurückführen auf eine noch grundlegendere Frage, nämlich die: Was ist der Mensch? Jetzt ist es so, dass wir seit Kant immer weiter davon abgehen, so einen essentialistischen Menschheitsbegriff zu verwenden. Das heißt, man könnte das so aktualisieren, nicht mehr was ist der Mensch, sondern wozu macht sich der Mensch oder wie wollen wir als Menschen sein?
Das Wesentliche ist klar geworden, dass wir wollen unsere Veranstaltungsreihe einmal im Monat, und zwar planmäßig immer der letzte Sonntag im Monat, das kann man sich vielleicht auch schon so im Hinterkopf behalten, uns mit Fragen der allgemeinen Lebensführung in gewisser Weise auseinandersetzen. Ich habe noch ein kurzes Zitat dabei, dass das für mich irgendwie gerahmt hat, ist vielleicht sogar ein bisschen zu diesem Titel der Veranstaltung hingeführt hat. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, der letzte, meist nicht ausgesprochene, oft auch nicht bewusste Gegenstand der Soziologie ist die Frage nach dem guten Leben. Genauer, die Analyse der sozialen Bedingungen, unter denen ein gelingendes Leben möglich ist. Jetzt ist es nicht nur eine Frage der Soziologie, sondern vielleicht eine allgemeine Frage, wie wir der Welt begegnen. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, verbirgt sich oft hinter vermeintlicher wissenschaftlicher Neutralität die Frage, wie wir eigentlich leben wollen. Uns war es aber auch wichtig, das nicht nur eine Frage in den Raum zu stellen, sondern es auch in Form von einer Ausfrage, wie wir leben wollen, nicht nur, wie wollen wir leben, das zu präsentieren, also vielleicht da konkrete Handlungsszenarien zu entwerfen, Handlungsspielräume zu beleuchten. In dem Sinne übergebe ich jetzt das Wort an Frau Professor Tatjana Schnell, die uns den einleitenden Vortrag halten wird. Vielen Dank.
Gut, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich werde heute aus der Perspektive der Psychologie einen Ansatz vorstellen. Meinen Ansatz zum Thema Lebenssinn möchte ich gerne zur Diskussion stellen. Und bevor ich damit beginne, was immer notwendig ist, sind einige kleine definitorische Hinweise. Der eine zum Beispiel, ganz wichtig, wenn Sie hören, es geht um Lebenssinn, worüber ich nicht sprechen werde heute Abend, ist der Sinn des Lebens. Denn wenn es sowas gibt wie den Sinn des Lebens, dann ist es ein Sinn, der für alle Leben gilt. Ein ganz übergeordneter, universeller. Und das ist nichts, was ich aus der Perspektive der Psychologie anschauen kann. Von daher werde ich mich ausschließlich mit dem Sinn im Leben befassen. Sinn im Leben bedeutet, wir befragen Menschen dazu, wie, worin, wann sie Sinn sehen, wann nicht, womit das zusammenhängt und so weiter. Das ist also eine Perspektive, die die Psychologie sich zutrauen kann, denn wir beschäftigen uns damit, was Menschen mit ihren Weltbildern und Einstellungen so machen. Das heißt also, empirische Sinnforschung beschäftigt sich mit persönlichem Lebenssinn, nicht mit dem Sinn des Lebens. Und was ist jetzt dieser Sinn, von dem ich spreche? Wenn wir uns die Etymologie anschauen, dann ist das ganz interessant, denn ursprünglich hat der Begriff von seiner alten Wurzel her Gang, Reise und Weg bedeutet. Das heißt also sowas wie eine Richtung nehmen, eine Fährte suchen. Und mir scheint, dass das auch etwas ist, was heute noch mitschwingt, wenn wir sowas sagen wie: Ich habe in meinem Leben einen Sinn gefunden. Ich weiß ungefähr, wo es hingeht. Außerdem beschreibt das auch, dass dieses Sinnverständnis etwas Dynamisches ist. Eine Richtung zu finden ist nichts, was man einmal hat, in die Tasche steckt und dann war es das, sondern das ist etwas, das nicht festschreibbar ist, das sich immer wieder ändern kann, wo es Abkürzungen oder Umwege gibt und Steigungen und Wege, wo man eben manchmal auch nicht weiß, wo es hingeht. Und da müssen wir natürlich die Philosophen fragen. Das waren die, die sich wohl am längsten mit dem Thema beschäftigt haben. Da habe ich eine ganz schöne, knappe Definition aus dem philosophischen Wörterbuch gefunden. Und zwar sagt Shishkov, Sinn ist die einer Sache, einer Handlung oder einem Ereignis beigelegte, wertende Bedeutung. Und das ist, finde ich, eine sehr wichtige, aussagekräftige Definition, denn es bedeutet, Sinn ist nirgends drin. Keiner Sache, keinem Ereignis können wir davon ausgehen, dass das per se sinnvoll ist, denn wir sind es, die etwas sinnvoll finden. Sinn hat also damit zu tun, dass wir in unserer jeweiligen Situation etwas betrachten und es als sinnvoll wahrnehmen. Das kann bedeuten, so sagt auch Shishkov weiter, dass eine Sache für mich heute sinnvoll ist, in einem Jahr total sinnlos oder für mich ganz sinnvoll, für Sie alle total egal. Das heißt also, Sinn ist eine subjektive Sache. Das natürlich nicht bedeutet, dass wir keinerlei Übereinkünfte haben oder Konventionen darüber, was wir als sinnvoll erachten. Aber die Tatsache, dass wir etwas als sinnvoll ansehen, ist eine Zuschreibung, ist nichts, was in der Sache bereits vorhanden ist, gehört nicht zum Wesen einer Sache, einem Ereignis, einer Handlung. Gut, und dieses Sinnkonstrukt, wenn wir das jetzt in die Psychologie übersetzen, dann können wir sagen, das ist nicht einfach so eine Sache Sinn oder nicht Sinn, sondern da müssen wir verschiedene Ebenen oder Dimensionen anschauen. Einerseits geht es um das Erleben von Sinn. Andererseits ist die Frage, wodurch kommt es zustande? Was sind die Ursprünge dieses Erlebens? Und das Erleben von Sinn, das kann einmal in Form von Sinn sein, der vorhanden ist. Das haben wir Sinnerfüllung genannt. Das kann aber auch in Form einer Sinnkrise sein und es ist relativ unabhängig von dieser Sinnerfüllung. Sinnerfüllung und Sinnkrise, zwei Dimensionen, das bedeutet, wenn wir uns sowas wie Sinnerfüllung vorstellen, als etwas, das bei Menschen vorhanden ist oder nicht. Und wenn diese Sinnerfüllung dann nicht vorhanden ist, dann heißt das nicht automatisch, dass eine Sinnkrise da ist. Unabhängigkeit heißt, ich kann sinnerfüllt sein oder eine Sinnkrise haben oder keine Sinnkrise haben und nicht sinnerfüllt sein. So, die beiden können auf unterschiedliche Arten miteinander vorliegen. Über die beiden werde ich heute etwas mehr sprechen. Und auch über die Ursprünge des Sinnerlebens, die wir als Lebensbedeutungen bezeichnet haben. Warum, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also die drei Aspekte schauen wir uns näher an. Die Lebensbedeutungen. Lebensbedeutungen sind grundlegende Bedeutungen, die dem Lebenssinn Form geben, sagt die Handlungstheorie. Lebenssinn braucht Form. Es reicht nicht, wenn wir sagen, ja, ich glaube, mein Leben hat einen Sinn, wenn das sich nicht in irgendeiner Form ausdrückt, umgesetzt wird. Das heißt also, wenn diese Bedeutungen dem Sinn Form geben, dann haben wir etwas, das uns in eine bestimmte Richtung motiviert und aktiviert, dazu zu handeln. Man kann es auch bezeichnen als Sinn im Vollzug oder verantwortetes Handeln. Allein die Idee von Sinn stiftet noch keinen Sinn. Erst das dementsprechende Handeln führt dazu, dass Sinn wahrnehmbar wird. Gut, diese Lebensbedeutungen, das sind ganz viele verschiedene Orientierungen, die Menschen so vertreten können. Wir haben die anhand der Grounded Theory identifiziert, indem wir ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Nationen, sozialen Hintergründen, verschiedenen Religionen oder auch Nicht-Religionen befragt haben in sehr, sehr, sehr langen Interviews und immer wieder nachgefragt haben, was denn ihrem Denken, Handeln, Erleben zugrunde liegt, was das für sie bedeutet und was das wieder bedeutet und das wieder. Und deshalb haben wir das auch Lebensbedeutungen genannt. Wir haben so lange nachgefragt, bis jemand dann mehrfach gesagt hat, was seine Antwort bedeutet und somit quasi ganz unten bei Letztbedeutungen angekommen ist. Und das war eine ganze Menge. Das sind also verschiedenste Orientierungen, die Menschen im Leben Sinn geben können und die auch zeigen, dass es nicht den Lebenssinn offenbar so geben kann. Zumindest wird er nicht von uns oder von anderen Nationen, wo wir geforscht haben, so wahrgenommen als etwas Eindeutiges, wo sich alle einig sind, dass das der Weg zum Sinn ist. Wir haben diese Lebensbedeutungen dann im Team ganz oft zyklisch konsensvalidiert, zusammengefasst, wieder validiert, wieder zusammengefasst, bis wir bei 26 angekommen sind, die einigermaßen überschaubar sind, die dann als in Form eines Fragebogens auch erhebbar gemacht, also eine Sache, die man benötigt, wenn man viele Menschen gleichzeitig betrachten möchte, auch natürlich in dem Wissen, dass dadurch die Information auch reduziert wird. Und durch diese Möglichkeit der Quantifikation konnten wir Faktorenanalysen durchführen. Einige von Ihnen wissen, was das ist. Und die haben das Ganze dann nochmal geclustert. Das heißt, wir haben letztendlich hier jetzt ein Bild, in dem man ganz gut diese 26 betrachten kann, ohne dass sie hier rein und da rausgehen. Also, diese Faktorenanalysen haben 5 Faktoren ergeben, die sich interpretieren lassen als 2 Arten der Selbsttranszendenz. Selbsttranszendenz heißt Selbstüberschreitung, also sich für Dinge zu interessieren, die nicht unbedingt mir unmittelbar gut tun oder für mich da sind, sondern für irgendetwas, was über mich hinausgeht. Und zwar kann das vertikal, aber auch horizontal sein. Vertikale Selbsttranszendenz, das ist sowas wie Religiosität oder davon unterschieden, wie wir es heute tun, Spiritualität, also ein ganz privater, persönlicher Weg zu einer Vorstellung einer höheren Macht oder einer vorliegenden Transzendenz. Aber eben diese Selbstüberschreitung, die kann auch innerweltlich geschehen, deswegen sagen wir horizontal dazu, ganz immanent, zum Beispiel durch soziales Engagement, Naturverbundenheit, Generativität, was bedeutet, etwas zu tun, das auch für die nachkommenden Generationen von Vorteil ist oder deren Leben gut behält oder besser macht. Gesundheit und Selbsterkenntnis. Also das sind solche Orientierungen, die bedeuten, da tue ich etwas, da bin ich an einer Sache dran, wo ich Werte und Ziele verfolge, die nicht unbedingt mir nützen und dienen. Es ist anders bei der Selbstverwirklichung, da geht es rein um mich, um meine Stärken, meine Potenziale, die es zu identifizieren und zu entwickeln gilt. Also Individualismus, den ganz eigenen Weg gehen, Macht, also Gestaltungsmöglichkeiten, Herausforderung, Entwicklung, Freiheit, Leistung, Kreativität und Wissen. Eine Kategorie, auf die wäre ich nie gekommen, wenn ich es nicht so mit Grounded Theory erforscht hätte, also die Ordnung, ist etwas sehr Bewahrendes, was aber auch für viele Menschen sinnstiftend ist, also Vernunft, Moral, Tradition und Bodenständigkeit. Und das Letzte, was auf den ersten Blick ganz häufig in den Sinn kommt, wenn man fragt, was gibt Sinn? Gemeinschaft, Familie, Freunde, also das Wir und Wohlgefühl. Hier finden wir Dinge, die damit zu tun haben, dass man Sachen gemeinsam tut, im engen Kreis füreinander und Dinge, die einem persönlich auch gut tun. Also Fürsorge, Gemeinschaft, Harmonie, Spaß, Wellness, Liebe und bewusstes Erleben. Also, das ist eine Menge Info, ein ganz grober Überblick. Sie sollten ungefähr eine Idee haben, was wir alles hier erfassen, um die Ergebnisse auch nachvollziehen zu können, die ich jetzt berichte. Einige wenige. Erfasst wird das Ganze eben mit dem Lebe, der ist zurzeit auch in 17 Sprachen inzwischen übersetzt und in vielen Kontinenten quasi in Gebrauch. Und weil wir eben anhand dieses Fragebogens jetzt diese Sinnquellen, diese Orientierung, Lebensbedeutung erfassen können, können wir auch solche Fragen beantworten wie die. Geht es darum, einfach eine Orientierung zu haben, eine Lebensbedeutung, oder sind manche dieser Bedeutungen vielleicht stärkere Sinnstifter als andere? Also zum Beispiel jemand, der ausschließlich Spaß verfolgt in seinem Leben. Ist es das Gleiche wie jemand, der leistungsorientiert ist oder jemand, der sozial engagiert ist? Und was hier relevant ist, ist vor allem dieses erste, Generativität. Die Generativität, die hatte eine deutlich höhere Vorhersagekraft als alle anderen, bei jungen Menschen wie bei Alten, bei Gesunden wie bei Kranken und in allen verschiedenen Kulturen, in denen wir das untersucht haben. Diese Generativität bedeutet, das ist ein Begriff von Erik Erikson, bleibendes Schaffen, zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen, sich für das größere Ganze, das Nachfolgende einsetzen. Und bei Generativität denkt man vielleicht gleich an Generationen und Kinder und so weiter. Das gehört da auch zu. Also Cautry hat das ganz schön aufgeschlüsselt. Generativität kann bedeuten, Kinder zu zeugen, sollte dann aber auch bedeuten, dass man sie aufzieht und unterstützt und begleitet, kann aber auch bedeuten, Werte durch Bildung weiterzugeben, technische Generativität auszubilden, zu lehren, oder kulturelle Generativität, das heißt, Werte oder Sinnsysteme weiterzugeben in Form von Kunst, Literatur, Politik, Wissenschaft, Journalismus, was auch immer. Also das, was man als wichtig anerkennt an kulturellen Werten, diese in irgendeiner Form weiterzugeben, zu verbreiten. Das ist Generativität, also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Generativität. Und dies scheint der allerstärkste Sinnstifter dieser 26 zu sein. Wenn wir aber dann nochmal hier hinschauen, dann sehen wir, bei den 26 steigen noch andere als besonders vorhersagestark hier heraus. Und zwar sind die aus allen fünf Dimensionen, das ist ganz interessant. Wir haben aus der Harmonie, die Harmonie aus dem Wir und Wohlgefühl, dann haben wir die vertikale Selbsttranszendenz, also wer religiös ist oder spirituell, der ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit Sinn erfüllt. Aber auch Macht, was ganz interessant ist, denn gerade in der Soziologie heißt es ja immer wieder Macht, das ist ein ganz kritischer Begriff. Man kann Macht allerdings auch verstehen als die Möglichkeit, die Welt, die Umwelt zu gestalten. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass das etwas ist, was sinnstiftend ist. Wenn ich die Möglichkeit habe, mitzugestalten, kann missbraucht werden, aber muss es sicherlich nicht. Bodenständigkeit, ebenfalls eine besonders wichtige Quelle, auch die Entwicklung und Kreativität. Und was das deutlich macht, ist, was wir auch in einer anderen Studie gezeigt haben, komme ich gleich zu, dass eben diese Vielfältigkeit eine große Rolle spielt. Auf die Generativität nochmal einzugehen. Wir haben da ganz spannende Daten, denn eine Möglichkeit, generativ zu sein, das ist das ehrenamtliche Engagement. Und da Ehrenamtliche ja schön leicht zu erkennen sind, weil man sieht, wo sie arbeiten, kann man sie auch gut untersuchen. Und da haben wir zum Beispiel in einer Studie gesehen, diejenigen, die freiwillig tätig sind, berichten eine deutlich höhere Sinnerfüllung als die ganz normale Gesamtbevölkerung, wobei wir sagen müssen, bei dieser Gesamtbevölkerung wussten wir noch nicht mal, wer davon ehrenamtlich tätig ist. Da sind also auch noch einige bei. Das heißt, der Unterschied wäre eigentlich noch deutlicher. Also allein diese Frage, freiwillig tätig oder nicht, lässt schon einen Unterschied in der Sinnerfüllung, einen deutlich signifikanten erkennen. Und was eine ganz spannende Studie war, in Berlin hat Ina Dickel mit Arbeitslosen eine Studie durchgeführt und hat solche gefunden, die freiwillig tätig waren und solche, die das nicht waren. Und hier sieht man, dass diejenigen Arbeitslosen, die sich freiwillig betätigen, genauso eine hohe Sinnerfüllung hatten wie die Allgemeinbevölkerung und die nicht freiwillig Tätigen eine deutlich geringere. Also auch in einer äußerst schwierigen Situation, wo das Wohlbefinden im Allgemeinen sehr, sehr gering ist, war auch in dieser Stichprobe, da hat das Tätigsein über mich hinaus noch eine Wirkung, dass sie mir sagt, mein Leben hat doch irgendwie einen Sinn, ich werde gebraucht für irgendwas oder so. Gut, und das, was ich eben erwähnt habe noch, das heißt jetzt nicht, dass wir alle nur noch generativ sein sollten und sonst nichts mehr, Helferkomplex oder Selbstvergessenheit, sondern die Daten sagen, je unterschiedlicher die Lebensbedeutung, desto höher die Sinnerfüllung. Also idealerweise sind wir in verschiedenen Lebensbereichen unterwegs. Das klingt fast ein bisschen banal, aber es lässt sich auch immer wieder zeigen. Also nur in die Selbsttranszendenz Selbsttranszendenz gehen, das bringt nichts. Also wichtig auch an die eigenen Stärken, an die eigene Entwicklung zu denken, Wir und Wohlgefühl oder auch die Ordnung mit reinzunehmen. Dadurch ist eine stärkere Balance vorhanden. Man erlebt sich selbst in ganz unterschiedlichen Bereichen, hat dort auch mit verschiedenen Menschen zu tun. Und wenn eine Sinnquelle wegfällt und keine andere da ist, dann ist das sehr gefährlich. Solange die Aufstellung breit ist quasi, ist man viel stabiler verankert. Das ist alles, was ich zu diesen Lebensbedeutungen heute referieren möchte, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Das sind so zentrale Ergebnisse. Jetzt möchte ich eine Ebene höher gehen zum Sinn erleben. Die Definition, die wir verwenden, ist Sinnerfüllung. Das ist ein grundlegendes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Zuerst mal das, ein grundlegendes Vertrauen. Das heißt, das ist ein Vertrauen, das da ist, und so wie Vertrauen auch innermenschlich, zwischenmenschlich, ist das eine Sache, die uns nicht bewusst ist. Wenn wir darauf vertrauen, dass das Leben sinnvoll ist, dann merken wir das nicht. Dann können wir gescheit leben. Und dieses Vertrauen, diese Sinnerfüllung basiert auf der Bewertung des eigenen Lebens, wenn man denn zum Reflektieren darüber gebracht wird, dass es kohärent ist, bedeutsam, zielgerichtet und zugehörig. Und über diese vier Merkmale möchte ich jetzt etwas mehr sagen. Kohärenz heißt Passung und Stimmigkeit. Das heißt also, die verschiedenen Bereiche in meinem Leben, die passen zusammen. Ich widerspreche mir selbst nicht in meinem Agieren am Arbeitsplatz. Das widerspricht nicht meinen politischen Überzeugungen oder meinem Kunstverständnis oder meinem Familienleben oder meinem Freizeitleben. Genauso erlebe ich eine Stimmigkeit in dem Sinne, dass das, was ich tue, zu dem führt, was ich mir für Ziele setze, und dass diese Ziele mit meiner allgemeinen Lebensorientierung zusammenpassen. Und diese Passung und Stimmigkeit, jetzt kommen wir auch zur Frage, welche Möglichkeiten haben wir in dieser Gesellschaft auch, also welche Spielräume haben wir überhaupt heutzutage, unseren Sinn zu finden und dann auch so zu leben, wie wir es sinnvoll finden, wenn zum Beispiel Kohärenz zum Sinn gehört. Man kann sagen, das war früher viel leichter, denn über viele Jahrhunderte hat die Kirche sowas wie ein Dach dargestellt, das für alle gegolten hat in einer Gesellschaft. Und es war klar, mein Nachbar am Arbeitsplatz, mein Nachbar zu Hause und der Nachbar in der Kneipe, wir glauben alle ungefähr dasselbe. Wir haben die gleichen Werte, wir sehen das Gleiche als gut und das Gleiche als böse an. Sowas gab es dann schon nicht mehr in einer Zeit, als das Klassensystem quasi diese Eindeutigkeit abgelöst hat. Also es gab dann, je nachdem, in welche Klasse man hineingeboren wurde, bestimmte Ausrichtungen, die man verfolgt hat, Werte, die man verfolgt hat, Lebenswege, politische Orientierungen. Und was wir heute haben, ist, was Niklas Luhmann als funktionale Differenzierung bezeichnet. Das ist noch viel diverser. Das bedeutet nämlich, dass alle möglichen Lebensbereiche, in denen wir heute agieren, einzelne Subsysteme darstellen, die nicht einem Dach unterstehen, dass aber auch innerhalb dieser Subsysteme ganz viele verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen uns alle irgendwann fragen, wie will ich lieben? Will ich einen Partner, Mann oder Frau? Möchte ich mit dem Kinder? Wollen wir heiraten oder nicht? Ist das kurzfristig, langfristig? Lauter Fragen. Wir haben viele Möglichkeiten. Das heißt auch Entscheidungsdruck. Im Beruf. Wie will ich arbeiten? Will ich einen selbstständigen Job? Will ich angestellt sein? In welche Richtung? Also Sie kennen alle diese ganzen Optionen, die wir hier haben. Und das Problem ist, dass in dem Moment, wo wir in all diesen Subsystemen agieren und wir uns nach unseren Entscheidungen dort verorten können, die Wahrscheinlichkeit für Konflikte und Widersprüche natürlich deutlich steigt. Es ist nicht mehr klar, dass ich, egal wo ich hingehe, dass alle das gleiche glauben, denken, das gleiche Ziel verfolgen, sondern ich muss darauf achten, dass ich überall, wo ich bin, die gleiche bin. Oder so weit, wie ich es sein will oder ertragen kann. Das zweite ist die Bedeutsamkeit. Bedeutsamkeit heißt nicht, dass irgendwas sehr bedeutsam ist, was ich tue, sondern dass meine Handlungen überhaupt eine Bedeutung haben. Eine Bedeutung dahingehend, dass sie Konsequenzen haben. Das heißt also, dass wenn ich etwas tue, dann passiert irgendetwas. Das ist eine notwendige Wahrnehmung dafür, das eigene Leben als sinnvoll wahrzunehmen. Das Gegenteil davon ist, ich tue etwas und keinen interessiert es. Ich tue etwas und allen ist es egal. Es bewirkt überhaupt nichts. Ich setze mich für eine Sache ein, niemand reagiert. Ich sage zum Beispiel, ich bin sehr liebevoll zu Freunden oder Partnern, keine Reaktion. Beruflich, ich tue was, Kollegen oder Vorgesetzte, denen ist es egal. Gesellschaftlich haben wir das zurzeit sehr stark, dass Menschen sagen, egal ob ich politisch handle oder nicht, zum Beispiel durch Wählen, ändert ja überhaupt nichts an der Situation. Also diese Bedeutsamkeit trägt dazu bei, dass ich das Gefühl habe, ja, passt in meinem Leben da, das ist sinnvoll. Was drittens notwendig ist, ist sowas wie eine grobe Orientierung oder Ausrichtung. Kollegen nennen das sowas wie einen Kompass. Wenn ich weiß, wo es ungefähr hingehen soll im Leben. Und diese Lebensbedeutungen kann man als diese Orientierungen verstehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, mir ist Naturverbundenheit extrem wichtig. Außerdem möchte ich sehr gerne kreativ leben und Gemeinschaft wertschätzen. Als Beispiel, dann ist das etwas, was mir hilft, auch in unübersichtlichen Situationen, von denen es ganz viele gibt in unserem Leben, nicht den Überblick zu verlieren, sondern zu wissen, wo ich von da hingehe. Das hilft uns auch, dieser Kompass in verschiedensten Situationen zu sagen, na, das mache ich jetzt nicht, da mache ich nicht mit, das ist nichts für mich. Also dieses Nein-Sagen ist heute auch sehr, sehr wichtig, weil wir eben viele Möglichkeiten haben. Und diese Orientierung ist etwas, das uns hilft, wenn wir innehalten, zu überlegen, da, wo ich jetzt stehe, bin das eigentlich ich? Geht es in die Richtung, für die ich mich entschieden habe? Oder bin ich irgendwo, wo ich gar nicht sein wollte? Bin ich hier irgendwo gelandet, weil es sich ergeben hat oder weil ich da mal eine Entscheidung getroffen habe, das aber gar nicht meiner Orientierung entspricht? Und das vierte, das ist Zugehörigkeit. Zugehörigkeit im Sinne von eingebunden sein in ein größeres Ganzes. Und dieses größere Ganze kann irgendetwas sein. Es geht darum, dass ich mich nicht als isoliert erlebe, in dem Sinn, dass ich das Gefühl habe, ich bin allein auf der Welt und niemand kümmert, ob es mich gibt oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, dann ist es auch sehr sinnzerstörend. Und diese Eingebundenheit, die kann ganz, ganz unterschiedliche Formen einnehmen. Das kann zum Beispiel Berufskollegen sein, Familie, Sportverein, Kirche oder auch einfach nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, die so denken, wie ich es richtig finde. Das müssen gar keine Menschen sein, mit denen ich mich regelmäßig treffe, aber zum Beispiel allein zu wissen, ja, da gibt es die und die Philosophen oder die und die Typen, die das und das mal gesagt haben, ja, die haben die Welt genauso gesehen wie ich. Und wenn ich mich da zugehörig fühlen kann. Das ist schon so diese Zugehörigkeit, die bedeutet, ich bin hier nicht vollkommen vereinzelt und isoliert, sondern ich kann mich irgendwo zuordnen, zugehörig fühlen. Gut, das sind also die vier ganz konkreten Aspekte von Sinnerfüllung. Und wenn wir mit denen arbeiten, dann wird das Ganze auch greifbarer. Dann können wir zum Beispiel schauen, wenn jemand sagt, ich sehe einfach keinen Sinn, dann können wir schauen, wo hat dieser Mensch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt? Also wenn das Gefühl da ist, ich hätte gerne einen Sinn, aber ich finde ihn nicht, dann kann man schauen, ja, liegt es daran, dass du Dinge tun musst, die sich eigentlich widersprechen? Oder hast du das Gefühl, dass es egal ist, was du tust und so weiter? Wie fühlt sich das Ganze jetzt an? Wichtig ist, dass das, über was wir hier sprechen, nicht das Gleiche ist wie Glück. Viele kommen mit dieser Annahme, wenn sie hören, es geht hier um Sinn und so. Ja, Sinn, das ist ja das Gleiche wie Glück. Und wenn man Sinn erlebt, dann ist man glücklich und fröhlich und so weiter. Da spricht ganz viel gegen diese Annahme. Das Erste ist, das fühlt sich nicht an, der Sinn, denn Sinn ist kein Gefühl. Ein Gefühl ist dadurch definiert, dass man zum Beispiel eine physiologische Reaktion hat. Das, was wir in der Psychologie als Gefühl bezeichnen, macht etwas mit uns körperlich. Es kommt zu Herzrasen, zu Schwitzen oder was auch immer. Bei Sinn passiert nicht immer eine gewisse physiologische Reaktion. Und das ist ein zweites Thema, das ich jetzt gerne vertiefen möchte. Dazu möchte ich gerne mit John Stuart Mill eine Frage stellen. Was wären Sie lieber, ein glückliches Schwein oder ein unglücklicher Sokrates? Also was er mit dieser Frage offenbar nahelegt, das ist ja eine fiese Frage, die man noch nicht beantworten muss, aber was er nahelegt oder nahezulegen scheint, ist, dass es etwas gibt, das den Menschen vom Tier unterscheidet und dass das etwas ist, das offenbar auch mit der Fähigkeit einhergeht, unglücklich zu sein. Ich sage jetzt mal Fähigkeit, unglücklich zu sein. Wenn wir uns jetzt die Glückstheorien anschauen, wird das vielleicht doch deutlicher. In der Psychologie gibt es verschiedene Ansätze, zu erklären, wie Menschen glücklich werden. Bedürfnis und Zielerreichung, Prozesse oder Handlungstheorien und genetisches Persönlichkeitsmerkmal. Wenn wir also jetzt diese Glückstheorien evaluieren, dann sehen wir, es gibt einerseits eine gewisse Prädisposition, mit der wir auf die Welt kommen, und es gibt eine Menge Handlungsspielraum dadurch, dass eben das, was wir tun, das Handeln im Sinne von Zielen, Projekten, Engagement als Nebenprodukt quasi das Glück abwerfen kann. Und die Lebensumstände haben, wenn man verschiedene oder die alle verfügbaren zurzeit Studien zusammennimmt, offenbar den geringsten Einfluss auf das Glückserleben. Das heißt also auch in Kontexten, wo Menschen deutlich weniger materielle Güter zur Verfügung haben, deutlich schlechtere Lebensbedingungen, kann trotzdem das Glück sehr hoch sein. Gut, zurück zu John Stuart Mill. Wenn er sagt, oder wenn er diese Dichotomie aufmacht zwischen dem glücklichen Tier und dem unglücklichen Philosophen, dann sagt er offenbar, der Mensch ist kein Instinktwesen. Der Mensch kann sich entscheiden, auf eine bestimmte Art zu handeln, was bedeutet, dass er auch anders kann. Wenn wir auch anders können, dann heißt das, wir sind verantwortlich für unser Handeln. Und das ist in vielen Fällen anstrengend. Und deshalb sind wir alle irgendwann ein unglücklicher Sokrates oder eine unglückliche Sokratin. Aber das ist auch genau das, was uns ermöglicht, so etwas wie Sinn zu erleben. Aristoteles hat das in seiner Nikomachischen Ethik mit der Eudaimonie sehr schön beschrieben. Diese Art, ein gelungenes Leben eben zu beschreiben. Also ein kurzes Zitat, wie bei den Olympischen Spielen nicht die Edelsten und Stärksten den Siegeskranz erhalten, sondern diejenigen, die am Wettkampf teilnehmen. Denn aus ihnen gehen die Siege hervor. So erlangen auch die edlen und guten Dinge im Leben diejenigen, die richtig handeln. Also in diesem antiken Konzept der Eudaimonie, das eigentlich übersetzt Glück heißen könnte, wird manchmal auch als Glückseligkeit übersetzt, das ist am besten eigentlich übersetzt durch gelingendes oder gelungenes Leben. Da geht es ganz stark darum, wie man lebt, um das Handeln im Leben. Gutes Leben heißt also gutes Handeln. Und Aristoteles hat das noch weiter beschrieben. Ich werde einige kurze Punkte dazu nennen. Also er sagt, wir alle bringen bestimmte Begabungen mit und bestimmte Tugenden, die wir identifizieren sollten und das dann in unserem Leben umsetzen. Und das Ganze sollten wir bitte freiwillig tun, denn wenn wir es gezwungen tun, dann ist das kein gelingendes Leben. Wenn wir es aber freiwillig tun, heißt das, dass wir uns auch dafür verantwortlich fühlen. Es ist quasi automatisch so, wenn ich mich entscheide dazu, dann habe ich in gewisser Weise die Verantwortung. Ich kann sie allerdings auch ablehnen oder ignorieren. Und dann sagt er, und die allerwichtigste Tugend überhaupt, also er sagt, es gibt ja ganz viele und jeder hat da andere Prioritäten, aber alle sollten sich an eine orientieren, das ist die Gerechtigkeit, denn der Mensch ist ein politisches Wesen und politisch, das hieß ja die Polis, war damals im alten Griechenland eben der Ort, wo Menschen sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen zusammen leben. Und daran galt es eben, sich zu orientieren und so zu leben, dass durch das, was man tat, eben niemandem geschadet wurde. Und dann hat er noch zusätzlich gesagt, relativ weit fortgeschritten, denke ich, dass er gesagt hat, ja, aber es ist schon notwendig auch für dieses gelingende Leben ausreichende äußere Güter zur Verfügung zu haben. Es braucht einen gewissen Grundstock, um glücklich und gelingend leben zu können. Das heißt nicht, dass arme Menschen nicht gut leben können im Sinne von ethisch, moralisch oder so, aber das heißt, es braucht, man hat nicht genügend Freiraum und Möglichkeiten, wenn diese basalen Dinge einfach nicht abgedeckt sind. Das lässt sich sehr gut mit heutigen Ergebnissen decken, dass Geld insoweit glücklicher macht, wenn es um Menschen geht, die ganz niedriges Einkommenslevel haben. Bei denen führt ein Zuwachs an materiellen Möglichkeiten tatsächlich dazu, dass sie glücklicher sind, weil ihnen dadurch wohl wirklich noch mehr Möglichkeiten eröffnet werden. Aber ab einem gewissen Punkt korreliert das Einkommen nicht mehr mit dem Glücklichsein. Da ist es egal, ob wir jetzt doppelt so viel verdienen oder nicht. Und dann, wenn das gegeben ist, dann sagt Aristoteles, die Nebenwirkungen von diesem gelingenden Leben, die sind die Hedonäe, also Lust, Freude und Glück. Und die Eudaimonia, die man auch als diese Wahrnehmung von Sinnerfüllung bezeichnen kann. Heißt das also, wenn wir sinnvoll leben, entsteht das Glück automatisch dabei, wie Aristoteles es behaupten würde? Auch dazu noch eine Studie von Baumeister und Kollegen. Die haben erst einmal, das wissen wir schon lange aus der Forschung, dass Menschen, die sinnerfüllt sind, häufig auch eher glücklich sind. Aber es ist halt längst kein Synonym. Und dann haben sie das statistisch getrennt. Sie haben Menschen unterschieden, die ganz glücklich sind und solche, die ganz sinnerfüllt sind, und haben jeweils die Sinnerfüllung bei den Glücklichen rausgerechnet. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Und das Glück bei den Sinnerfüllten, um zu schauen, also was macht das Glücklichsein aus und was ist typisch für das Sinnerfüllte. Und das war ganz interessant. Also diejenigen, die hauptsächlich glücklich waren, haben gesagt, das Leben ist leicht. Bei den Sinnerfüllten gab es da keine Übereinstimmung. Bei den Glücklichen, die haben gesagt, ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft. Die Sinnerfüllten viele. Die Glücklichen haben gesagt, ich nehme eher, als dass ich gebe. Die Sinnerfüllten, ich gebe eher, als dass ich nehme. Die Glücklichen haben gesagt, einer Bedürftigen braucht man eher nicht zu helfen. Die Sinnerfüllten fanden das doch. Die Glücklichen waren nicht gestresst, die Sinnerfüllten schon. Also das macht nochmal deutlich, wenn man das jetzt ganz statistisch bereinigt, diesen Typus gibt es in Natura quasi eigentlich nicht oder ganz selten, den nur glücklichen Mensch ohne jeglichen Sinn und den nur Sinnerfüllten ohne jegliches Glück. Aber wenn man das eben so untersucht, dann findet man diese Unterschiede. Das heißt also nochmal ein Hinweis darauf, dass Sinn nicht unbedingt glücklich sein heißt. Und wenn wir das jetzt mit den Ergebnissen der Sinnforschung von am Anfang zusammenbringen, dann heißt das, wenn wir diese Begabungen verantwortungsvoll verwirklichen, wie Aristoteles sagt, wenn wir eine Life Balance haben hinsichtlich der Sinndimensionen, wenn wir auch Selbsttranszendenz kennen, generativ Sinn zum Beispiel, dann haben wir sowas wie Sinn und auch Glück. Trotzdem gibt es auch Sinn ohne Glück. Und das bedeutet, dass es Situationen gibt, in denen wir eben das tun, was nicht angenehm ist, was uns auch Nachteile bringen kann, was aber trotzdem für uns sinnvoll ist. Also das kann zum Beispiel bedeuten, ich wähle den Job, wo ich deutlich geringeres Einkommen habe, hinter dem ich aber stehen kann. Oder ich vertrete meine Meinung, obwohl ich weiß, dass die Kolleginnen mich dafür hassen werden. Oder ich sehe auf der Straße, dass jemand angepöbelt wird und ich greife ein, auch wenn die Gefahr besteht, dass ich dann angegriffen werde. Das heißt also, in vielen Fällen bedeutet es, Sinnvolle zu tun, dass damit unangenehme, anstrengende Erfahrungen oder Gefühle einhergehen, dass ich auch persönliche Nachteile erleben könnte. Und hier geht es darum, quasi das zu leben, was ich richtig finde, und damit den Sinn über das Glück zu stellen. Und es wird hoffentlich auch deutlich jetzt, dass Sinn und Glück klar voneinander zu trennen sind. Und das sind solche Situationen, in denen wir dann alle Sokrates und Sokratin sein können. Das ist sowas wie eine menschliche Fähigkeit, Sinn über Glück zu stellen. Wir müssen nicht wie ein Tier unseren Instinkten folgen. Wir können etwas anderes tun, das uns vielleicht schadet, das wir aber richtig finden, das letztendlich aber uns das Gefühl gibt, ja, ich kann mir noch in die Augen sehen und letztendlich bin ich so glücklicher mit mir selbst, als wenn ich jetzt das gewählt hätte, was mich glücklich macht. Gut, wie sieht es mit der Uhrzeit aus?
Ja.
Haben wir noch ein bisschen was? Gut, dann möchte ich zum Schluss noch auf ein Phänomen zu sprechen kommen, auf das wir in unserer Forschung gestoßen sind. Ich habe ja schon gesagt, dass wir heute extrem viele Möglichkeiten haben zu wählen, dass wir eigentlich gar nicht anders können als zu wählen. Peter Berger nennt das den heretischen Imperativ. Wir sind alle gezwungen, Heretiker zu sein. Das heißt, bei allen Sachen selbst zu wählen, ob wir religiös sein wollen oder nicht, ob wir vegan sein wollen oder nicht, ob wir studieren wollen oder nicht. Immer müssen wir entscheiden. Wir haben unglaubliche Freiheiten, aber dabei wird es ganz schön kalt, kann man sagen. Denn es gibt eigentlich gar keine Sicherheit mehr, keine Vorgabe, was denn jetzt das Richtige sein könnte. Ich muss selber entscheiden und wenn es daneben geht, dann bin ich selber schuld. Wir haben Menschen gefunden anhand unserer Daten, die in Bezug auf Bedeutung, Kohärenz, Orientierung und Zugehörigkeit sagen, na, das habe ich alles nicht, die aber eben kein Bedürfnis danach hatten, das zu erleben, was sich in einer Sinnkrise ausdrücken würde. Sie hatten also keinen Sinn, sie sahen keinen Sinn in ihrem Leben, sie fühlten sich nicht irgendwie zugehörig, sie hatten das Gefühl, es ist eigentlich egal, was ich tue, aber sie haben nicht gesagt, ich hätte gerne einen Sinn und ich finde mein Leben viel zu leer, so ich möchte gerne irgendwie eine Richtung haben. Und das waren ziemlich viele, in Österreich und Deutschland circa ein Drittel der Bevölkerung. Eine Interviewpartnerin dazu, um es ein bisschen lebendiger zu machen, hat gesagt, was meinem Leben Sinn gibt, das weiß ich nicht. Ich tue das, was man von mir erwartet. Unzufrieden bin ich nicht damit. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich überfordert fühle von all dem, was in der Welt so vor sich geht. Das passt gut zu dem, was wir hier gefunden haben. Zuerst einmal, also ich werde so ein paar Eckdaten vorstellen, diese Indifferenz bezüglich des Sinns, die ist besonders häufig im Alter von 16 bis 25, da sind ungefähr die Hälfte der Menschen in unserer Gesellschaft, die hier einzuordnen wären, kann man sagen, ja klar, da hat man noch keine Idee, wo man hin will, wo man dazugehören will oder so, zumindest viele haben das noch nicht. Das sinkt aber nicht wirklich radikal, also es sind immer noch ein Drittel im mittleren Alter und ein Viertel im hohen Alter. Und es gibt keine Unterschiede hier bezüglich des Geschlechts und auch nicht bezüglich des Ausbildungsstands. Das findet sich also in allen Schichten, bei allen Ausbildungsständen. Hier müssen Sie nicht so genau lesen, was Sie hier anschauen sollen. Das sind die 26 Lebensbedeutungen. Die durchgezogene Linie ist der Mittelwert der Personen, die sich als existenziell indifferent quasi durch ihre Antworten in den Fragebögen zu erkennen gegeben haben. Und was hier deutlich ist, ist, dass sie generell sehr niedrige Ausprägungen haben. Das heißt, sie haben kaum Interesse an irgendwas, sind nicht aktiv, sind nicht engagiert für irgendwas, auch nicht für sich selbst. Also es geht nicht darum, dass das Egoisten sind, sondern generell ist da wenig Bedürfnis, sich in irgendeine Richtung zu verorten und zu sagen, ja, das finde ich wichtig und das tue ich jetzt. Und was besonders niedrig ausgeprägt ist, das ist einmal die Selbsterkenntnis. Und die ist so niedrig ausgeprägt, dass man sagen kann, dass es schon eine Ablehnung ist. Das heißt also, sie möchten nicht wissen, was ihre Stärken und Schwächen sind. Sie setzen sich nicht mit der Frage auseinander, wer sie eigentlich sind, was sie können, was ihr Weg wäre. Sie haben auch was gegen bewusstes Erleben. Also das ist niemand, der sagen würde, also ich möchte jeden Moment ganz bewusst erleben. Harmonie ist auch irrelevant und Generativität auch. Das ist ein Thema, womit Sie im Allgemeinen nichts anfangen können. Typisch sind dann solche Aussagen wie, für mich tut ja auch keiner was, warum sollte ich für irgendjemanden etwas tun? Wie ergeht es existenziell indifferenten Menschen? Wir sehen, sie sind, was Depression, Ängstlichkeit, Verletzlichkeit angeht, in einem Bereich, wo man nicht davon sprechen kann, dass sie einen Leidensdruck haben. Also das hier sind Menschen in der Sinnkrise, die haben deutlich höhere Depressionen, Ängstlichkeit und Verletzlichkeit. Und Menschen in einer existenziellen Indifferenz haben so, die Werte unterscheiden sich nicht deutlich von denen der Sinnerfüllten. Die Stimmung, positive Stimmung und Lebenszufriedenheit, so mittel, also nicht wirklich schlecht, nicht wirklich gut. Allerdings erleben sie sich selbst als wenig persönliche Möglichkeiten habend, ihr Leben zu gestalten. Ihr Kompetenzerleben ist niedrig, das heißt, sie geben an, wenige Situationen zu kennen, wo sie ihre Kompetenzen zeigen zu können, dass sie sich generell überfordert fühlen durch das, was von ihnen erwartet wird. Ihre Selbstwirksamkeitserwartung ist gering, das bedeutet, sie glauben nicht, durch ihr Handeln irgendwas zu verändern zu können. Sie haben geringe internale Kontrollüberzeugungen, was eben bedeutet, dass sie glauben, selbst in ihrem Lebensweg keine Schranken, keine Richtung vorgeben zu können. Aber auch ihre Selbstannahme ist sehr gering. Sie sagen, also ich bin persönlich für mein Leben eigentlich nicht verantwortlich. Stattdessen finden wir überdurchschnittliche Werte in Materialismus. Also die Idee, naja, wenn ich bestimmte Sachen habe, dann wird es mir besser gehen, wenn ich bestimmte Sachen kaufe, erwerbe, besitze. Mehr als andere vertrauen sie in Wissenschaft und Technik, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Und sie haben erhöhte externe Kontrollüberzeugung, was bedeutet, sie glauben entweder das, was so geschieht, das ist alles Zufall, oder das ist, entspringt den Entscheidungen von mächtigen anderen, die über uns so bestimmen. Jetzt möchte ich gerne noch einen kurzen Text vorlesen von Clive Martin, der einen Blog hat, ein Engländer, der, finde ich, das ganz gut ausdrückt, wie dieses Gefühl sein kann. Er sagt, unser Gesundheitswesen ist gut genug, um uns am Leben zu halten. Und wir verdienen in unseren Jobs genügend Geld, um uns zu ernähren, eine Bleibe zu finden und die Körperhygiene nicht zu vernachlässigen. Meinen Eltern fiel das Erwachsenwerden leichter. Es war ja auch kaum vermeidbar. Die Gesellschaft hat dich großgezogen, ob dir das nun gefiel oder nicht. Das war eine Zeit, in der selbst Leute aus der Arbeiterklasse und Leute, die keinen akademischen Abschluss vorzuweisen hatten, einen gut bezahlten Job finden konnten und sich so irgendwann ein Haus kauften, heirateten und Kinder bekamen. Wir sind die Generation, die nichts mehr mit sich anzufangen weiß, weil wir jetzt dazu gezwungen sind, die Realität den großen und allumfassenden Mythen vorzuziehen, die unsere Eltern auf den Weg der relativen Sicherheit und Anständigkeit gebracht haben. Wenn dir diese wegweisenden Mythen fehlen, woran kannst du dich dann noch orientieren, wenn du nach dem Hangover und der Ausnüchterung zurück zur Normalität kehren willst? Angeblich hassen wir das System, das uns so hat werden lassen. Dennoch versuchen wir mit allen Mitteln, ein Teil davon zu sein. Das, was hier beschrieben wird, was auch unsere Daten zeigen, ist etwas, was die Sozialphilosophin Rahel Yeggi in ihrem Buch zur Entfremdung sehr schön beschrieben hat. Mit Entfremdung bedeutet Indifferenz und Entzweiung, Machtlosigkeit und Beziehungslosigkeit, sich selbst und einer als gleichgültig und fremd erfahrenen Welt gegenüber. Also mir scheint, dass da eine ganz große Entsprechung ist zu dem, was wir in den Daten gesehen haben. Und enden möchte ich damit, dass wir heute immer wieder von der Generation Y sprechen, also wahrscheinlich die meisten von Ihnen hier heute, die jetzt langsam dann in die Berufswelt einsteigen, die dadurch charakterisiert sind, dass sie einen relativ hohen Bildungsstand haben, dass sie gut mit der Technologie umgehen können, sich davon aber nicht vereinnahmen lassen, dass sie ein Bewusstsein ihrer Werte haben und dementsprechend auch leben, dass sie weniger Bedeutung dem Status und der Karriere zuweisen, dass sie aber sinnvolles Handeln, einen balancierten Lebensentwurf wichtiger finden. Das sind auch Ergebnisse, die eine Sinus-Milieu-Studie gefunden hat. Und gleichzeitig hat diese Studie auch darauf hingewiesen, dass es eine andere Gruppe gibt, ungefähr die andere Hälfte, die auch wieder mit dem zu übereinzustimmen scheint, was ich hier als existenzielle Indifferenz bezeichnet habe. Das sind eine Menge Menschen im gleichen Alter wie die Generation Y, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie sich eher zurückziehen, überfordert fühlen, Kontrollverlust erleben, eben geringe Selbstwirksamkeit und Beziehungslosigkeit sich selbst und der Welt gegenüber erleben. Gut, soweit erstmal. Ich freue mich auf die Diskussion.
Die Veranstaltung heute besteht ja, wie besprochen, nicht nur aus einem Vortrag, für den wir sehr dankbar sind, sondern auch die Möglichkeit, das im Forum einer Diskussion noch ein bisschen abzuklopfen für uns persönlich. Also wir sind als erstes sehr dankbar, dass sich Frau Tatjana Schnell für das Zeit genommen hat. Und mit ihr auf dem Podium begrüßen wir Eckhard H. Eil, seines Zeichens Buchhändler und, sage ich mal salopp, kritischer Leser und gern gesehener Diskussionsteilnehmer.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wir haben jetzt gerade noch immer wiederholt gehört, dass diese existenzielle Indifferenz vor allem ein Problem von Wohlstandsgesellschaften ist. Mich würde ganz allgemein interessieren, ob das beobachtbar ist, dass der Versuch, seinen eigenen Vorstellungen von einem sinnvollen Leben nachzukommen, wie weit einen das in, sagen wir, Österreich, Deutschland, Frankreich, auch in Konfrontationskurs bringt zu dem, was uns gesellschaftlich so offen steht. Mhm. Sinnsuche scheint damit zu tun zu haben, dass man versucht, kohärent zu leben. Also wie weit bringt mich nicht unbedingt notwendigerweise, aber vielleicht tendenziell so diese Sinnsuche auf Konfrontationskurs mit dem, was gesellschaftlich anerkannt ist?
Das kann sehr wohl stattfinden. Also man sieht es zum Beispiel besonders häufig, wenn jemand anfängt, in seinem Arbeitskontext, in ihrem Arbeitskontext diese Sinnfrage zu stellen. Dann führt das häufig dazu, dass man merkt, also das hier, was ich tue, das ist eigentlich nicht das, was ich tun will. Und dann kommt es zu Konflikten, zu Entfernung oder zu Burnout. Bezogen auf das Leben, dazu habe ich ganz wunderbare Studienfallanalysen gelesen von einem Kollegen, der ist Psycho-Onkologe, also der arbeitet therapeutisch mit Menschen, die Krebs haben. Und der hat dann, der hat sich per Zufall aus seinen ehemaligen Patienten 16 ausgewählt und hat die per Telefon interviewt. Reuter heißt er, erleben mit Krebs eine Farbe mehr, und hat die dazu befragt, wie es ihnen nach dieser Diagnose, nach der Begegnung mit dem Tod ergangen ist. Und die haben durchweg berichtet, dass sie jetzt ganz anders leben, und zwar so, wie sie wollen. Und das bedeutet aber, dass sie nicht die Erwartungen der anderen erfüllen, dass sie nicht so leben, wie sie glauben, dass die anderen es von ihnen wollen, sondern dass sie vielmehr darauf hören, was sie selber eigentlich wollen und richtig finden. Und das stößt eben in der Gesellschaft ganz viele Menschen vor den Kopf, weil es zum Beispiel bedeutet, manche berichten, sie lassen sich nicht mehr auf Smalltalk ein oder sie machen nicht mehr bei irgendwelchen Tratsch mit oder sie sagen, also ich finde die und die feiern lächerlich, ich mache das alleine, ich mache jetzt mein Ding. Also ganz viele Dinge, wo man dann merkt, man ist nicht mehr gesellschaftskonform, und trotzdem ist der Grundtonus der Aussagen, früher bin ich gelebt worden und heute lebe ich. Und dieses Leben geht damit einher, dass man viel häufiger aneckt, als wenn man gelebt wird.
Könnte es vielleicht einfach auch sein, dass die existenziell indifferenten Menschen einfach so viele gibt durch unser Schulsystem, was Werte vermittelt werden, Normen in der Gesellschaft, dass einfach Normen schon entstehen und bestehen in der Gesellschaft, dass deswegen einfach sich nicht die Frage gestellt wird, was der Sinn des Lebens ist, weil einfach erwartet wird, man geht in die Schule, macht einen Abschluss, arbeitet später in einer 40-Stunden-Woche, dass man sich deswegen den Sinn gar nicht, sich damit nicht auseinandersetzt.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine ideologische Frage per se. Wahrscheinlich ist es die ideologische Frage par excellence. Aber was das genau heißt, ist genau das, was du angeschnitten hast. Also, und wir bewegen uns immer in diesem Ping-Pong-Spiel zwischen der Frage des individuellen und des Gesellschaftlichen. Und im Schnittpunkt dieses Individuellen und des Gesellschaftlichen ist einfach die Frage des Subjekts, die steht eigentlich da im Zentrum. Ja? Und wenn du Mechanismen beschreibst, wie ja, man wird durch Institutionen, kommt man Regeln vermittelt, Verhalten wird einem vermittelt, etc., etc., dann ist es ein ideologischer Mechanismus. Das Subjekt ist in dem Sinn kein autonomes, frei handelndes Subjekt, sondern das Subjekt ist von vornherein in Strukturen eingebunden. Insofern ist die Frage des Sinnes eben eine ideologische Frage, weil ich sie sozusagen nur auf der Ebene der Ideologie beantworte als Subjekt und muss als Subjekt berücksichtigen, ich bin determiniert durch Strukturen. Ich bin determiniert durch Institutionen, die mir sagen, was ich zu tun und wie ich mich zu verhalten habe. Das ist auch in der ganz banalen Altershaltung gemeint. Ja, wenn ich zum Beispiel Lehrer bin und Gewerkschaftsmitglied, ja, dann gehe ich in der Früh aus dem Haus, betrete die Schule und bin Lehrer, bin ein Lehrersubjekt und weiß ganz genau an und für sich, was mich erwartet und nach welchen Regeln ich mich zu richten habe. Dann komme ich nach Hause, mache, was weiß ich, korrigiere irgendwelche Schularbeiten und habe am Abend die Gewerkschaftssitzung. Und wenn ich dorthin gehe, bin ich ein Gewerkschaftssubjekt. Und insofern reagiere ich dort nach den Regeln, die diese Sitzungen und diese Diskussionen etc. verlangen. Also insofern stimme ich dir zu. Und das wäre so jetzt, wenn man das auf die Ebene hebt, ja, dann wird die Frage nach dem Sinn so doppeldeutig. Ja? Also das heißt, wir müssen sie immer auch vor dem Hintergrund von ideologischen Mechanismen betrachten. Ja? Also nicht im Sinn von falschem Bewusstsein, sondern von Mechanismen, ja, die dieses Subjekt sozusagen dazu bringen, das zu sagen, was es sagen kann. Und das finde ich das Spannende eigentlich an der ganzen Geschichte, auch das Spannende an deinem Vortrag, dass wir sozusagen immer diese Konfrontation haben mit diesem Individuellen und gleichzeitig aber immer, wenn wir auf einer gesellschaftlichen Ebene gehen, ja, sozusagen nochmal ein Stück dazu denken müssen, ja, was macht dieses Subjekt eigentlich in dieser Gesellschaft aus?
Ja. Also ich gehe jetzt nochmal einen kurzen Schritt zurück, weil die Frage war ja so im Kern, ob dieser strenge Normenkomplex, wie er durch schulische und andere Institutionen vermittelt wird, diese Masse an existenziell Indifferenten provozieren kann in gewisser Weise. Aber wenn ich Ihren Ansatz oder deinen Ansatz richtig verstanden habe, dann ist es irgendwie das Gegenteilige, weil die Annahme war ja erst sozusagen das Wegbrechen eines Normenhorizonts, erst diese Multioptionsgesellschaft, hast du im Buch, ist der Nährboden für die existenziellen Indifferenten, also nicht die von einem starken Normenkonstrukt erfasst sind, sondern die orientierungslos in die Welt gestellt werden.
Ich glaube, es liegt nicht so sehr daran, dass in den Schulen tatsächlich ein starkes Normenverständnis vermittelt wird. Ich weiß gar nicht, ob ich dem zustimmen würde. Aber es scheint eher so zu sein, dass die Idee dass ein Ideal eines Konformismus vermittelt wird, dass es eben nicht darum geht, sich selbst Gedanken zu machen, wo man steht, sondern dass man schon ganz gut durchkommt, wenn man das macht, was von einem erwartet wird und dann die richtigen Noten dabei rauskommen. Das ist aber eine Haltung, die eben nicht unbedingt unterstützt, dass man überhaupt auf diese ideologische Ebene geht und anfängt, darüber nachzudenken, was das mir macht, in was für einem System ich mich überhaupt hier bewege. Und von daher kann man sagen, das Schulsystem, würde ich zustimmen, ist etwas, das nicht gerade Sinnfragen unterstützt, sondern eher damit einhergeht, dass man denkt, ja, man kommt auch so eigentlich irgendwie ganz gut durch. Ich werde letztendlich nicht auf der Straße sitzen, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, was ich richtig finde und dafür einstehe und kämpfe und eventuell Nachteile erlebe, sondern wenn ich so lebe. Das geht auch.
Ja, also wir lernen in der Schule, das fürs Leben zu lernen, was sinnvoll ist. Ja, dass wir gute Arbeitskräfte werden, fit und bleiben für den Arbeitsmarkt etc. etc. Wir kennen die ganzen Diskussionen, ist ja nicht neu. Ja? Und genau das vermittelt uns die Schule. Ja? Und dann sind das aber, das sind auch keine strengen Normen, sondern das sind Normen. Ja? Das sind einfach nur Regeln, ja? Die unausgesprochen sind. Sie funktionieren unbewusst. Ja? Wir brauchen nie, da steht ja nicht der Lehrer vorne und sagt, du musst dich jetzt genau so verhalten. Genau. Sondern ich verhalte mich so, weil ich in der Institution Schule bin und alle sich so verhalten. Und das funktioniert über die Form der Identifikation und über dieses imaginäre Verhältnis zum anderen.
Das war ein Zusammenschnitt der Diskussionsveranstaltung Wie wir leben wollen. auf Freirad immer am dritten Donnerstag des Monats um 20 Uhr und in voller Länge auf spielraumfuralle.at.